Rein theologisch ausgelegt heißt das sehr wichtig. Ganz oft, fürchtet euch nicht. Ich wünsche euch, ich bin inzwischen an den Punkt gekommen, wo ich mir einfach gesagt habe, ich brauche mich generell nicht mehr zu fürchten. Furcht ist überhaupt nicht dran. Vor nichts. Weder BSE, weder irgendwelche Sachen in Fischen oder irgendwelche Lüfte oder irgendwelche Ozonlöcher oder irgendwelche was auch immer. Weißt du, wie du durch die Welt gehen darfst? Sie gehört meinem Vater. Ich bin sein Kind. Alles, was hier ist, ist gut und ich darf alles genießen. Er sagt sogar, wenn du was Tödliches trinkst, wird es dir nicht schaden. Und das musste ich in Afrika mehrmals. Weil es ein Gastgeschenk darfst du nicht ablehnen. Du musst essen und trinken, was man dir vorsetzt. Ob das eine Schlange ist oder ein Krokodil oder ob das ein Elefant ist oder was immer. Du isst es mit Danksagung und auch mal eine Buschratte. Und du empfängst, was Gott dir gibt und es schadet dir nichts. Ich bin niemals von irgendwelcher Nahrung krank geworden. Und ich habe bestimmt unhygienischere Sachen gegessen, als was wir hier bekommen. Der Herr bewahrt uns. Wir dürfen ganz sicher sein, er ist bei uns. Wir brauchen uns niemals zu fürchten. Übrigens, Furcht ist etwas, was nicht von Gott ist. Alle Ängste, die die Menschen in dieser Zeit haben, sind nicht von Gott. Das ist der Teufel pur, der durch die ganze Welt marschiert und alle Menschen in Furcht halten will. Wenn du wirklich in Jesus gegründet bist, brauchst du dich vor nichts zu fürchten. Vor niemandem. Er ist bei dir. Jetzt kommt Petrus. Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er sieht, Jesus geht auf dem Wasser und er will es auch. Und Jesus findet das total cool. Der sagt, klasse, das gefällt mir, der hat Glauben. Ich stelle mir das immer so vor, wenn irgendeine kleine Frau oder irgendein Mensch auf der Erde betet und er was von Gott will, dann geht da oben im Himmel so eine kleine Sirene an, wie bei der Feuerwehr. Tschüt! Schnell zur Hilfe eilen, jemand glaubt. Herr, unterstützt ihn, schnell. Und dann kommen sofort die Feuerwehrmänner als Engel runter und unterstützen dich. Nehmen dich unter die Arme und sagen, klar, machen wir, komm, marschier aufs Wasser. Und das heißt im Glauben etwas einnehmen, was du noch nicht hast. Und dann hat er sich gefürchtet, der Petrus, der Starke. Das dürfen wir. Er sah die Wellen und dann ist er nochmal kurz untergegangen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Und während ich diese Glaubensschritte gemacht habe, habe ich auch immer gesagt, Herr, hilf mir, dass ich das richtig mache. Halt mich fest. Und er zieht dich wieder raus. Und dann gibt es so eine Theologen, die legen dann aus, der hatte da keinen Glauben und so ein Quatsch. Völliger Quatsch. Wenn du im Glauben anfängst, die ersten Schritte zu machen, wirst du immer mal einsinken. Und mal denken, jetzt geht's alles wieder runter den Bach. Und dann halt fest. Glaub ihm für die Errettung deines Mannes. Glaub ihm für die Rettung deiner Kinder. Glaub ihm, dass eure Finanzen sich bessern. Glaub ihm, dass ihr eure Schulden loswerdet. Bloß, dass euren meint? Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr wisst das. Dass ihr schuldenfrei sein dürft. Ich habe einen Freund, wer meine Kassetten kennt, der hat das schon mal gehört, der hatte durch ein Konkursverfahren 1,5 Millionen Mark. Das sind mal 7, boah, über 10 Millionen Schulden dem Steueramt gegenüber. Durch einen Konkurs seiner Firma. Eine falsche Investition. Dadurch hat seine Frau ihn verlassen, weil er alles verloren hat. Er war arbeitslos, weil er ja selbstständig war. Er war völlig gebrochen. Und er war ein Christ. Und er kam zu uns und hat gesagt, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich habe nur noch 10 Millionen Schulden. Alles ist meine Gläubiger, alle wollen Geld und ich habe keins mehr. Ich bin am Ende, ich bin ein gebrochener Mann. Aber weißt du, dass Jesus, egal wie schwer und wie groß deine Schuld ist, er will dir helfen. Merk dir den Satz einfach, er will immer helfen. Und wir haben einfach nur gesagt, Jesus, hier ist alles, was wir bringen können. Schulden, Sorgen, Gesundheitsprobleme, eine Ehe, die zerbrochen ist. Wir bitten dich, dass du hilfst. Mehr haben wir nicht gesagt. Wir bitten dich, dass du hilfst. Wir erwarten von dir Antwort. Und dann hat er im Gebet einen Eindruck bekommen, wie er dem Steueramt einen Brief aufsetzen soll. Und hat dort einige Sachen geschrieben, einfach was er an Eindruck hat, dass er das sagen soll. Er hat es noch einmal dargestellt, seine Geschichte, wie das passiert war. Nicht so spricht der Herr, ne? Und der Herr sagt, ihr sollt oder so. Nicht so ein frommes Bitte, bitte, ihr müsst normal bleiben. Die Leute müssen auch am Steueramt wissen, sie haben es mit normalen Menschen zu tun. Es sei denn, Gott sagt, du sollst zu ihnen prophetisch reden, dann tu das. Auf jeden Fall hat er diesen Brief abgesandt und innerhalb eines Jahres wurden ihm alle 10 Millionen erlassen. schriftlich mit Brief und Siegel erlassen. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Er war dann schon mal ganz freundlich und glücklich und dann bekam er ein großes Erbe. Und das hätte er keinen Tag eher bekommen dürfen, weil dann wäre das in die Schulden hineingefallen. Er durfte das Erbe legal antreten, hat seine Tochter eine riesige Hochzeit machen können, hat die Freunde aus Afrika eingeladen und deren Flugtickets bezahlen können, hat eine neue, wunderbare Frau an seiner Seite und sein Leben ist so glücklich wie noch nie zuvor und er weiß, er ist ein Königskind. Und er hilft ganz vielen, die Schulden haben, zu begreifen, dass Jesus uns auch mit unseren finanziellen Schulden helfen will. Bei ihm gibt es keine Begrenzung und er will auch nicht, dass wir Schulden unser Leben lang abtragen müssen. Er will dir helfen, selbst wenn du es verbockt hast, will er dir helfen, da rauszukommen. Gut, so ist unser Gott. Ist er gut? Yeah! Petrus hat es ausprobiert. Der ist marschiert auf dem Wasser, ist eingesunken, wieder rausgekommen. Jesus hat ihn festgehalten. Aber Jesus hat noch was zu ihm gesagt. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Das hat er bestimmt ganz lieb gesagt. Hey, du bist noch so klein im Glauben. Brauchst nicht zu zweifeln. Nächstes Mal mach's besser. Zweifel nicht mehr, wenn ich da bin. Ich halte dich. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ich sag dir eins, wenn du Gott so erlebst, dann ist deine Anbetung eine ganz andere. Boah, du weißt, du bist so abhängig von ihm. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm, alles tut er für dich, alles darfst du ihm geben. Das ist eine Beziehung total. Und wenn die Beziehung zu ihm so total ist, dann wird deine Beziehung auch mit Mitmenschen wieder normal. Wenn du keine Beziehung zu anderen Menschen hast, hast du auch keine Beziehung zu ihm. Aber wenn deine Beziehung zu ihm stimmt, dann stimmt die Beziehung zu den Menschen. Du kannst deinen Mann lieben, du kannst deine Kinder lieben, du kannst die Seltsamen und die Fremden und die ganz Furchtbaren lieben, du kannst sie alle lieben, wenn du mit ihm in Verbindung bist. Er gibt es dir. So, jetzt wollen wir nochmal was Ermutigendes sagen von Markus. Der Markus hat ja auch ein paar gute Sachen entdeckt. Kapitel 11, Vers 20 bis 26. Wie haben wir denn jetzt? Halb elf, gut. Markus Kapitel 11, Vers 20 bis 26. Wir wollen ja auch noch ganz praktisch werden. Hier gibt es wieder eine richtig gute Lehre. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm. Wieder der Petrus. Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und das gilt für alle, Frauen wie Männer. Darum sage ich euch, alles, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Da ist eine ganz lustige Sache drin, was ganz interessant ist. Jesus sagt, wenn du um etwas bittest, dann sollst du schon so tun, als ob. Weil bei ihm gibt es keine Zeit. Bei Gott gibt es nicht, morgen gebe ich es dir. Bei ihm ist es gestern schon passiert. Er hat dir am Kreuz vor 2000 Jahren gesagt, ich habe dir deine Sünde alle vergeben. Aber du hast es erst im Jahr 2002 richtig begriffen. Oder vielleicht sagen wir 2000. Na? Bei ihm gibt es kein Zeitlimit. Und deswegen, wenn er sagt, ich werde dir antworten, dann ist es schon geschehen. Und wenn du das begreifst, dass deine Bitten schon erhört sind, boah, da wirst du aber mutig. Dann kannst du sagen, ich danke dir, dass ich es schon habe. Und deshalb sagen wir immer, wenn es um Krankheit geht und du hast Schmerzen oder irgendeine Krankheit in deinem Leib, dann darfst du sagen, ich bin geheilt. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Steht übrigens in Jesaja genauso. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Vergangenheitsform. Und weißt du, was das ist? Das ist jetzt nicht Schizophrenie. Denn du kannst ja sagen, der Arzt hat gesagt, ich habe Krebs oder was immer. Unterleibskrebs. Hat er mir diagnostiziert. Und ich sage jetzt, Jesus hat mich schon geheilt. Das eine ist die Realität, in der wir leben. Das andere ist die Wahrheit, die höher ist als die Realität. Und wenn du das begreifst, dass wenn du die Wahrheit aussprichst, sie dich freisetzt von der Realität, dann kannst du in die Wahrheit kommen und dann setzt die Wahrheit dich frei. Von allem. Du kannst im Glauben deine Heilung annehmen und sagen, ich bin geheilt. Ohne, dass du plemplem bist. Aber erzähl es nicht jemandem, der das nicht glauben kann. Weil der denkt dann wirklich, du bist ganz verrückt. Und der wird es dir ausreden. Und umgib dich nicht mit Leuten, die nur kritisieren. Halt dich fern von solchen. Die immer nur was madig machen. Ach, weißt du, die Schwester hat es auch versucht und ist auch nichts geworden. Und die hat es auch versucht. Und weißt du, bei dir ist es sowieso in der Familie, weil die Großmutter ist ja schon so gestorben, die Oma ist schon so gestorben, die Mama ist schon so gestorben und deine Tante hat doch auch schon Unterleibskrebs. Siehst doch, kriegst du doch auch. Das sind die Gedanken des Teufels. Und der will dir das so madig machen, dass du denkst, ja, das stimmt ja auch, sind alle dran gestorben. Also werde ich auch dran sterben. Aber du darfst jetzt eine neue Welt betreten und das ist die Welt des Glaubens. Und du kannst sagen, im Namen Jesu, ich habe mit den Flüchen der Vergangenheit und meiner Familie nichts mehr zu tun. Jeder Fluch ist gebrochen. Jedes Übel in unserer Familie ist gebrochen. Und ich werde es brechen, damit meine Kinder nicht auch daran denken müssen. Damit sie sagen können, meine Mama ist gesund geworden und die ist gesund gestorben. Und dass die nicht das noch weiter bekommen. Weil es gibt solche Familiengeschichten. Und die Ärzte werden dir sagen, die kannst du nicht durchbrechen. Und das ist auch normal, denn der Arzt lebt in der Realität und er darf dir nicht irgendwas sagen, was er glaubt. Rein von der Ethik her. Aber du kannst in den Glaubensraum rübergehen und kannst sagen, Herr, du hast gesagt, du hast es schon getan. Du hast mich schon geheilt. Und ich danke dir für meine Heilung. Und dann wird es am Anfang schwierig sein. Dann wirst du immer wieder denken, aber die Diagnose ist schlimmer geworden. Aber der Herr hat gesagt. Die Diagnose scheint schlimmer geworden zu sein. Aber der Herr hat gesagt. Und du, das Lampchen da oben, das glüht. Das brennt durch und dann müssen sie schnell ein neues einlegen, weil du immer sagst, ich glaube, ich glaube, ich glaube, helft mir, helft mir, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Unglauben. Und Jesus sagt, das darfst du sagen, hilf meinem Unglauben. Und er trägt dich durch und er liebt dich durch und du kommst durch. Und dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, er liebt dich. Er hat dich gehört, er kennt dich und er erhört dich. Und dann wirst du für andere beten, dass die auch gesund werden. Wir dürfen Gesundheit empfangen, damit euer Vater, der in den Himmel ist, nee, Entschuldigung, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und dann natürlich der Zusatz, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen irgendjemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Das ist ganz wichtig. Das sagt Jesus immer wieder. Vergebt. Vergib, vergib. Er lebt in Vergebung. Er hat dir schon vergeben, bevor du ihn um Vergebung gebeten hast. Und er will, dass du lebst wie er. Dass du den anderen schon vergeben kannst, bevor er dich um Vergebung bittet. Und das ist dann irgendwann gar nicht mehr schwer. Weil du lebst auf der Siegerseite und auf der Segensseite, wenn du es tust. Also schön blöd, wenn du immer auf der Seite bleibst. Die haben mir das angetan. Und wehe. Du brauchst nicht mal vor Gericht gehen, im Ehrlich. Lass alle deine Rechtsfälle von Gott geklärt werden und du wirst erleben, wie er dich belohnt. Boah, lass dich mal übervorteilen. Das macht nichts. Ich bin mal übervorteilt worden um ein Erbe. Da hat sich jemand drum gedrängelt und dann habe ich gesagt, nimm's, das ist deins. Obwohl ich es dringend gebraucht hätte. Und als ich es losgelassen hatte, hat Gott mich auf einer anderen Seite mit riesigen Geldsummen beschenkt. Und da habe ich gedacht, wow, gut, dass ich das losgelassen hatte. Sonst hätte ich den Segen Gottes nicht bekommen. Es gibt Menschen, die ärgern sich über eine Sache, die falsch gelaufen ist in ihrem Leben, ihr Leben lang. Und halten daran fest, ich hätte ein Erbe kriegen sollen. Und mein Bruder hat mich übervorteilt. Und ich gehe vor Gericht und ich werde ihn verklagen. Und du frisst dich selber auf an dieser blöden alten Geschichte. Das bisschen Geld, was du da verloren hast, lass es los. Gott will dich belohnen, er will dich beschenken. Aber nur, wenn du dein Herz reinhältst. Und das Geheimnis, glaube ich, eines erfolgreichen Beters und Fürbitters, für andere zu beten, ist, indem du dein Herz reinhältst. Dann kannst du bitten, was du willst und es wird geschehen. So, ich denke, an dieser Stelle mache ich mal eine Pause und frage euch mal ein paar Fragen, weil ich habe noch sehr viel Text, aber ich denke, ich überfordere euch sonst. Ich habe so viel Erfahrung gemacht mit Gott. Und heute verstehe ich, warum. Einfach, weil ich so viel zu geben habe, weil ich so viel lehren muss. Deswegen bin ich durch so viele Krisen in meinem Leben gegangen, so viele Probleme, die ich dann irgendwie durch Gebet und irgendwie durch Hilfe erleben durfte, wie Gott sie rettet. Und genauso möchte er das in deinem Leben machen. Er führt dich durch, man, die Krisen, um dir zu zeigen, wie er antworten kann, wie er helfen kann. Deshalb sei nicht enttäuscht, wenn es passiert ist, wenn dein Leben irgendwo im Augenblick gar nicht so himmelhoch jauchzend ist. Geh durch, halt fest. Es kommt der Sieg. Er ist verheißen. Er ist dir schriftlich gegeben. Er sagt, ich werde dir helfen. Ich werde dir antworten. Jetzt mal eine Frage an euch. Wie sollen wir beten? Was habt ihr heute Morgen gelernt? Im Kämmerchen? Ja. Wie bitte? Als wenn schon da Tatsache ist, genau, mit Glauben. Wie bitte? Ich habe dich nicht richtig verstanden, vom Herzen oder was sagst du? Genau. Genau. Nicht irgendwelche frommen Gebete sprechen, sondern wirklich, wie es wirklich ist. Vom Herzen. Das will er hören. Jedes Gebet beantwortet er. Schön. Ihr habt super viel behalten. Das ist sehr schön. Wann sollen wir beten? Gibt es da fest immer? Immer, ja. Gut, ich möchte mal was entspannen. Ich hoffe, es entspannt euch sagen. Also ich bin kein Beter. Es gibt bei mir Tage, da habe ich nicht gebetet. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mit ihm in Verbindung bin. Ich habe festgestellt, wenn du 4 kleine Kinder hast oder wenn du 4 Kinder hast und ich stille meine Babys, dass ich morgens es nicht geschafft habe, eine stille Zeit zu machen. Weil das erste Kind ist um 6 gekommen, wollte gestillt werden, dann muss das nächste Kind zur Schule gebracht werden, dann läuft der Tag an und dann läuft die Maschine. Und es gab Tage, wo ich nicht gebetet habe und habe mir dabei ganz schlimme Gedanken gemacht. Oh, bin ich jetzt ungeistlich? Wie kann ich im Dienst stehen und nicht richtig beten? Es gibt solche Zeiten. Jetzt sage ich dir mal, wie der Heilige Geist dagegen reagiert. Ganz süß. Ich sollte morgens predigen. Ich predige viel. Ich predige im Schnitt 2-mal oder 3-mal die Woche. Und jetzt sollte ich morgens wieder eine Predigt halten und habe mir angewöhnt, eine Stunde vor der Predigt alles fertig zu haben, mein Haushalt, Frühstück und die Kinder angezogen, damit ich die Stunde vor dem Gottesdienst noch Zeit habe, mich zu konzentrieren und zu beten. Und an diesem Morgen, mein Neugeborenes liegt neben mir im Krippchen und soll eigentlich schlafen und will nicht. Und blärt und blärt und blärt. Und ich sage, Herr, bring das Kind doch zur Ruhe. Und mein Mann war mal wieder nicht da, sonst hätte ich ihn ja mit dem Kind losschicken können. Ich sage, Herr, das Kind soll doch aufhören, ich will doch beten. Vater, nun lass dieses Kind doch zur Ruhe kommen, ich will doch beten. Und der Heilige Geist sagt zu mir, wen willst du beeindrucken, mich? Und habe ich gedacht, was sagt er? Sagt er, kümmere dich um dein Kind, ich kümmere mich um die Predigt. Oh, habe ich gedacht, ist ja auch klar, ich habe mich ums Kind zu kümmern und nicht um eine geistliche Sache, wenn mein Kleines weint. Dann gehe ich mit dem Kleinen spazieren, dann kümmere ich mich um mein Kleines, dann nehme ich es auf den Arm und dann bewege ich es und ruhe es aus. Und weißt du, dass es für Gott ganz wichtig ist, dass wir uns um unsere Kinder kümmern? Viel wichtiger, als dass wir uns um ihn ständig kümmern. Du musst die Balance behalten. Deine Kinder und er. Und das zusammen kann gehen. Wenn du dann betest, wenn du spazieren gehst mit deinem Baby. Wenn das Baby nicht schlafen kann in der Nacht und du sagst, Herr, ich danke dir, dass du da bist. Dass du jetzt mich und mein Baby beruhigst, dass du uns jetzt Kraft gibst für den nächsten Tag. Ich kann nicht mehr, aber du kannst noch und ich danke dir, dass du da bist. Ganz natürlich bleiben. Macht euch keinen Stress. Andere natürlich, die Zeit haben, die keine Kinder mehr haben zu Hause und du hast den ganzen Tag zur Verfügung. Ich glaube, du solltest eine Zeit finden, wo du Gott wirklich die Ehre gibst, wenn du die Zeit hast. Aber für uns Mütter, die wir viele Kinder haben, die ständig irgendwas zu tun haben, Nacht aufstehen müssen und ne, die ganze Geschichte. Kleines Kind, das sich übergibt und dann muss Bettchen gewechselt werden und dies und das und jedes muss geschehen. Die Wäsche muss getan werden. Wenn wir nicht die Zeit haben, Gott weiß es. Er kennt dein Herz. Halt dein Herz rein. Werd nicht bitter gegen die Situation. Werd nicht krammelig gegen deinen Mann. Ärger dich nicht über irgendwas. Sag, Herr, hilf mir, dass mein Herz rein bleibt. Hilf mir, dass mein Herz frei bleibt. Hilf mir, dass mein Herz dich hören kann. Und dann genießt diese Zeiten wie heute Morgen. Wo du Stille hast, Ruhe hast, kein Kind da ist, keiner, der dich stört, kein Telefon klingelt. Niemand kann dich jetzt aus der Ruhe wegholen. Genieß diese Zeiten und öffne dich für ihn und dann wird er dir begegnen. Und das wird dir genügend Kraft geben für das ganze nächsten Wochen, die vor dir liegen. Ich glaube natürlich auch daran, dass es diese Sachen gibt, dass man sagt, man soll eine ganz feste Zeit zum Gebet haben. Und ich hoffe, ich komme mal irgendwann dahin. Aber im Augenblick habe ich ein 2,5 Jahre altes Baby noch, also Kind, Kleinkind. Und die weckt mich um 6. Und dann, schupp, da wupp, ist sie über mir rüber. Und dann muss ich halt zwischen ihr und Gebet hin und her. Und das sind Zeiten, wo ich dann bete, dann laufe ich mit ihr, ne, habe ich euch erzählt, und dann bete ich. Aber es gibt auch Zeiten, wo ich die Zeit nicht habe. Wo ich dann im Stau stehe, vielleicht beim Einkaufen, und sage, Herr, ich danke dir, dass hier ein Stau ist. Ich bete jetzt. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für den Tag. Ich danke dir, dass du meine Familie versorgst. Ich bete, dass du mich führst und leitest, dass du mir Themen gibst, wie ich predigen soll. Du weißt, ich habe diese Woche wieder da zu sprechen und dort zu sprechen. Sag mir, was ich den Leuten sagen soll. Und in diesen wenigen Minuten, wo ich mich einfach auf ihn konzentriere und ihn einfach nur anbete, einfach nur sage, Herr, ich finde dich ganz toll. Ich bin begeistert von dir. Ich liebe dich. Was willst du, dass ich den Leuten sagen soll? Da gibt er mir dann die interessantesten und lustigsten Einfälle. Sollte ich vor einer riesen Männerveranstaltung predigen? Alles Geschäftsleute, 260. Ich habe ja, was haben die vor, mich einzuladen und dreimal hintereinander predigen und sollte ich noch für die weissagen, also denen die Hände auflegen und prophezeien und so. Ich dachte, ja, was soll ich denen sagen? Den kann ich natürlich nicht meine Hausfrauenerlebnisse erzählen. Und da hat Gott mir eine ganz tolle Idee gegeben. Er hat gesagt, pass mal auf, sag den Männern, wenn die jeden Tag, das gilt euch auch, wenn die jeden Tag eine Stunde für mich reservieren würden, würde ich ihnen alle Weisheit geben, alle Einblicke, alle Autorität und alle Kraft, die sie brauchen, um ihrem Beruf erfolgreich zu sein. Und sag ihnen, wann sie es machen sollten. Abends nach den Nachrichten. Wenn sie die Nachrichten geschaut haben, vor dem Krimi. Abschalten und da mich suchen. Dann werde ich zu ihnen reden, werde ich ihnen Kraft geben, Weisheit geben, Führung geben, Leitung und Autorität, um den ganzen Tag erfolgreich zu sein. So simpel. Ihr kennt das. Eine Stunde am Tag. Dann gibt er uns alles, was wir brauchen, um den Weg zu finden und die Wahrheit zu finden und mit ihm zu gehen. So, wir können also beten, wann wir wollen. Das ist ein wunderbares Geschenk. Wir dürfen es im Schlafen, wir dürfen es im Sitzen, wir dürfen es, ich werde übrigens nachts viel geweckt. Ich bete nachts. Gibt es Regeln für das Gebet? Äußerliche wie innerliche? Muss man auf irgendetwas ganz dringend achten? Wird man im Knien mehr erhört als im Stehen? Das ist übrigens ein Tipp, wenn man beten möchte, längere Zeit, dass man läuft. Es ist einfacher. Im Sitz fängt man an, müde zu werden, schläft schneller ein, gerade als Mutter. Gibt es irgendwelchen besonderen Eindruck oder Regeln, die man achten sollte? Vergeben, genau. Vergebung leben. Gott sagen, prüf mein Herz, halt mein Herz rein. Ich möchte abgeben, alles was negativ war, alles Böse. Merkt euch das. Euer Leben wird schlagartig 100% besser, wenn ihr ab morgen oder ab heute, ab jetzt, richtig, ihr seid spitze, ab jetzt keinen bösen Gedanken mehr zulasst. Und das ist gar nicht schwer, die muss man nur sortieren. Der Gedanke ist jetzt fies und böse, der Gedanke ist gut. Ihr kennt das, das steht im Wort, wir sollen nur noch gute Gedanken denken, erbauliche, liebevolle, freundliche Gedanken, Gedanken, die von Gott sind. Und sagst du, wie soll ich das, wenn ich doch nur Negatives höre? Aufhören, die Zeitung zu lesen, die böse ist. Die Frauenzeitschrift, die vielleicht nur tratscht und nur über Krankheiten berichtet, mit Plänen, wo man Krebs bekommt und wo man nicht Krebs bekommt und wo, ne? Diese ganzen Geschichten. Sich nicht mehr so viel voll jubelt mit dem ganzen Nachmittagprogramm im Fernsehen, diese ganzen Talkshows, Busenvergrößerung, Kleinerung und all dieses Geschichten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn du das nur aufnimmst, kommt nur das raus. Du bist immer unzufriedener. Wisst ihr, was ganz lustig ist? Gestern, als ich über diese Liebe Gottes nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich ist es frech von mir zu sagen, ich muss unbedingt noch 10 Kilo abnehmen. Weil ich habe 10 Kilo nach dem letzten Kind zugenommen, ne? Und das ärgert mich maßlos. Ich möchte unbedingt die 10 Kilo wieder runter werden. Und dann habe ich gedacht, er liebt mich so, wie ich bin. Das dachte ich plötzlich, er liebt mich so, wie ich bin, mit meinen 10 Kilo, die hier sitzen. Trotzdem sollen wir fit sein und uns auch normal benehmen. Also ganz entspannt mit ihm umgehen. Du darfst in jeder Position beten, du darfst an jedem Ort beten, du kannst in jeder Situation beten. Aber es gibt einen ganz heißen Tipp und der hat mein Leben verändert. Such dir jemanden, der gerne betet. Wenn eine Person mit dir gerne betet, trefft euch regelmäßig. Macht euch eine Zeit, dass ihr euch trefft und dass ihr zusammen betet. Und das wird dein Leben revolutionieren. Du wirst anfangen zu beten über eine lange Zeit, weil die andere Person dich ermutigt und ihr zusammen betet, weil die Eindrücke kommen vom Himmel her und ihr richtig betet. Jetzt werde ich euch gleich sagen, wie wir beten werden heute Morgen, dass ihr begreift, wie man erhörlich betet. Such dir jemanden. Ich habe mir eine extreme Freundin gesucht, die Suzette Hunting. Und zu dem Zeitpunkt habe ich fast gar nicht gebetet, als ich sie kennenlernte. Und Suzette, kennt jemand sie? Suzette Hunting, gut. Also das ist eine Fürbitterin, die betet so 8 Stunden am Tag. Der Fußboden ist so durchgelatscht bei der, die muss alle Augenblicke ihre Teppiche wechseln, weil sie, ehrlich, die betet also stundenlang mit einer Power für die Nationen und die Herrscher und die Fürsten und was weiß ich alles. Und die kennt Gebet in- und auswendig. Sie ist so alt wie ich, ein Jahr älter. Und sie ist eine Single, sie ist mit bewusst Single geblieben. Sie hätte heiraten können, sie hat gesagt, Herr, ich will meine Zeit dir geben. Ich will alles in meinem Leben dir geben. Und diese Frau, die weiß, wie man betet. Oh. Und die hat mich am Anfang immer richtig erschreckt. Wenn ich zu ihr gekommen bin, zum Kaffee oder so, hat sie gesagt, du Gabi, lass uns noch mal eben kurz beten. Und dann ging es los. Und dann ging eine halbe Stunde und eine Stunde vorbei, mal eben schnell beten. Und ich war immer noch ein paar Minuten völlig erschöpft. Aber ihr werdet sie noch kennenlernen. Sie ist fantastisch. Und das hat mich natürlich motiviert. Und wenn die Frau mit mir gebetet hat und gesagt hat, der Herr zeigt mir und der Herr sagt mir und der Herr sagt, ich soll das und das binden und wir sollen das und das jetzt lösen. Ne? Mit der zusammen das immer zu tun und dann daneben zu sitzen, diese Mäuschen denken, was? Boah, das macht sie jetzt, so macht sie es, das macht sie. Da wirst du trainiert. Das ist wie, als wenn du einen guten Trainer hast. Ne, im Fitnesscenter und der dich richtig motivieren kann und du sagst, oh, ich kann das nochmal, nochmal, nochmal. Ich schaff's. Deshalb such dir jemanden, der gerne betet. Das wird deine Muskeln, deine geistlichen Muskeln trainieren und du wirst begreifen, dass du den ganzen Himmel runterreißen kannst mit Gebet, dass du die Welten verändern kannst durch Gebet. Diese Frau hat für Nationen gebetet. Die hat heute Evangelisationen, da kommen Hunderttausende. Die Leute werden gesund, Zeichen und Wunder fließen in ihrem Dienst. Wenn wir beide zusammentreffen, das ist immer so, als wenn das schuh, und dann fangen wir an zu prophezeien. Was sagt der Herr zu dir? Der Herr sagt, und dann das geht nur mal hin und her. Und wir sind total begeistert über die kurzen Zeiten, wo wir zusammen sind, weil einfach die Prophetie freigesetzt wird. Wir sagen, das hat der Herr mir gezeigt. Da habe ich gepredigt. Das ist, was Gott mir gesagt hat. Das wird geschehen. Ja, das habe ich auch gehört. Genau, wir müssen jetzt da eingreifen. Los, lass uns dafür beten. Jetzt, im Namen Jesu. Vater, wir setzen die Frauen frei. Sie sollen den Herrn sehen, sie sollen beten, sie sollen ihn hören. So eine Freundin meine ich. Und die wird Gott dir schenken. Ist natürlich auch eine Verantwortung. Das macht total Spaß. Und die hat mir natürlich diesen Mantel des Gebets geschenkt, sodass ich plötzlich nächtelang beten konnte. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nicht bete, ne? Nicht den Eindruck, ich bete gar nicht. Dass ich nächtelang beten kann, dass ich stundenlang beten kann, dass wenn Gott da ist, ich einfach ihm alles sagen kann und weiß, er ist da. Aber dann habe ich ihr auch manchmal gesagt, um euch jetzt wieder zu beruhigen, Seth, diese Power, die du investierst in Gebet, kann ich nicht investieren, weil ich bin eine Mutter und ich kann nicht völlig ausgepowert nach 8 Stunden Gebet nach Hause kommen und sagen, lasst mich alle zufrieden, geht mir aus dem Weg, ich brauche jetzt Ruhe, ne? Weil ich fertig bin körperlich. Ich muss auch die Balance behalten und sagen, ich muss noch eine ganz liebevolle Mutter sein, wenn ich nach Hause komme und sagen können, hey, was wollt ihr essen? Wollen wir Spaghetti kochen? Kommen? Und dann geht's los. Plitsch, platsch und dann wird gekocht. Ne? Ich muss also die Balance halten, wenn ich Mutter bin. Ich kann also da nicht auch so durchpowern wie eine Frau, die berufen ist, zu beten und zu beten für die Nationen. Aber dann macht es mir mehr Spaß, wenn ich Zeit habe mit ihr. Und nächste Woche werde ich mit ihr oder in 2 Wochen auf der Straße sein in München. Wir werden zusammen die Straßen evangelisieren und wir freuen uns riesig. Wir haben alle unsere Neubekehrten dabei, die sich gerade bekehrt haben und wir wollen die in Straßenevangelisation einführen, wie man das macht auf den Straßen, die Leute zu Jesus führt. Und wir sind begeistert und wir wissen, Gott hat uns Deutschland gegeben und ihr habt Österreich. Nehmt das Land ein. Jede Fußsohle, wo ihr euren Fuß hinsetzt, hat Gott euch gegeben. Ihr seid seine Königin. Denkt daran. Und er möchte euch Autorität geben. Betet für eure Regierung, betet für eure Senatoren, eure Bürgermeister, betet für die Leute in Autorität. Und Gott wird euch Favor geben, ihr werdet zu ihnen reden. Und ihr werdet mit ihnen das Wort Gottes teilen. Lasst euch nicht abbringen. Was die Männer nicht tun, könnt ihr tun. Tut es. Geht voran. Der Herr ist mit euch. Welche Bedingungen gibt es für Erhörung? Dass wir vergeben, haben wir eben gesagt. Aber auch, dass wir dranbleiben. Dass du nicht aufgibst. Das ist jetzt ein ganz weiterer Tipp, den ich euch noch geben will, bevor wir ins Gebet gehen. Wenn du für etwas gebetet hast, Herr Jesus, heile mich, dann darfst du nicht gleich in der nächsten Woche wieder sagen, ach Gisela, weißt du, der Arzt hat gesagt, es ist noch schlimmer geworden. Ach, und ich weiß nicht, ob das Gebet erwirkt hat. Die Gabi hat zwar auch für mich gebetet, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so kraftvoll war. Ich habe da nichts gespürt. Und ich weiß nicht, ob es was wird. Das ist Gott wieder runterreißen. Alles, was du gerade geglaubt und gebetet hast, wieder runterziehen und dich wieder in das Negative zu ziehen und wieder nur das Negative zu sehen. Wenn du etwas von Gott erbeten hast, dann sag du, ich habe dafür gebetet. Ich fühle es nicht, aber ich habe es gebetet und ich habe geglaubt. Und die anderen haben mir die Hände aufgelegt. Ich habe zwar nichts gespürt, aber ich glaube, dass Gott mich erhört hat. Das möchte er. Dass wir Frauen werden, die festhalten. Nicht übertrieben werden und sagen, ich bin jetzt eine Glaubensheldin, wenn du es nicht bist. Bleib ganz natürlich. Das nehmt dir sonst sowieso keiner ab. Aber fang nicht an, gleich wieder das, was ihr gerade erbeten habt, kaputt zu reden. Alles, was aus unserem Munde hervorgeht, ist ein Same. Und der Same wird aufgehen. Und wenn du dein Leben lang negative Samen gesät hast, wundere dich nicht über deine Ernte in deinem Alter. Wenn du immer böse über alle Menschen gesprochen hast in der Gemeinde, werden die Menschen böse über dich reden. Wenn du die Menschen geliebt hast, werden die Menschen dich lieben. Wenn du böse über deinen Mann gedacht hast in deinem Herzen, wird dein Mann böse werden. Alles, was du sagst und denkst, sind Samen, die aufgehen. Und jeder Same nach seiner Weise. Und du bestimmst dein Leben durch das Aussprechen deiner Worte. Alles, was du bekennst mit deinem Munde und glaubst in deinem Herzen, wird geschehen. Ich bleib krank. Ich bin zu schwach. Mein Asthma wird mich gleich wieder einholen. Die nächste Blüte kommt und ich bekomme Allergie. Du kriegst sie garantiert. Ich würde es anders machen. Ich würde sagen, die nächste Blüte kommt und ich werde sie genießen. Ich bekomme keine Allergie mehr. Satan, geh mit deiner Allergie, wo du hin willst, aber nicht bei mir mehr. Dies ist der Tempel des Heiligen Geistes und mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Ich lasse es nicht mehr zu. Fang nochmal an, gegen ihn aufzustehen. Du hast das Recht. Und befehle ihm zu weichen aus deinem Hause, wo Streit ist. Wenn meine Kinder sich gestritten haben am Anfang, habe ich gesagt, Satan, raus hier! Nicht meinen Kindern gegenüber. Streit und Zank und alle diese Dinge will ich nicht in meinem Hause haben. Hier regiert der Friede Gottes. Wir bitten der Frieden Gottes in unser Haus. Die Ruhe und die Herrlichkeit Gottes soll bei uns sein. Und kein Streit und kein Zorn und kein Zank. Raus! Jede Krankheitsmacht raus, wenn die Kinder krank werden mit irgendeinem Infekt von der Schule oder im Kindergarten, ihr wisst, wie es ist. Komm nach Hause und dann kommt die Nase und so. Sofort fangen wir an zu beten. Und ich sage, Vater im Namen Jesu, dieser Infekt hat nichts bei meinem Kind zu suchen. Dieses Kind bleibt gesund und wird in die Schule gehen können. Und ich danke dir für die Heilung. Die tritt dann nicht sofort ein, aber garantiert in den nächsten paar Stunden. Weil Heilung ist auch ein Prozess. Ne? Wir können nicht immer nur von den sofortigen Wundern rechnen. Wir müssen manchmal auch einen Augenblick warten, vielleicht bis zum nächsten Morgen. Aber du wirst sehen, deine Kinder werden gesund bleiben. Du brauchst die Krankheit nicht zulassen. Du kannst sie einfach fernhalten. Gebet ist so mächtig. Du kannst für deine Freundinnen beten. Du kannst für deine Friseuse beten, für deine Nachbarn beten. Und wisst ihr was? Gott erhört diese Gebete alle. Wann, weißt du nicht. Aber er wird sie immer erhören. Und da sind die seltsamsten Geschichten, die dabei rauskommen. Irgendwann wird diese Frau mit jemandem in Berührung kommen, der sie zu Jesus weist. Das wirst nicht du sein vielleicht, aber du hast für sie gebetet. Und dann ist ihr Herz bereit und dann nimmt sie ihn an. Und die Umstände sind manchmal ganz dramatisch. Und ich denke, die meisten Menschen werden errettet last minute, sage ich immer. Wenn ein Unfall passiert, wenn irgendwas Dramatisches passiert, der Mann stirbt, sie plötzlich eine Diagnose in der Hand hält, ich habe Krebs und lebe nur noch 3 Monate. Du, ich sage dir, die Frau wird klein und die nimmt Jesus an. Du musst ihr nur irgendwann gesagt haben, wie man ihn annimmt. Wie man ihn anruft. Und dann wird er das tun. Gebet ist so mächtig. Ja, such dir einen Menschen. Jetzt noch nur noch ein paar Hinweise, wie wir es jetzt gleich machen werden. Wenn du in Gebetskampf gehst, das heißt, wenn du den Eindruck hast, dass du für etwas jetzt beten musst, meinetwegen in eurer Gemeinde ist eine Situation, da hat es Spannungen gegeben, da gab es irgendwelche schlimmen Sachen und du hast das Gefühl, ich möchte dafür beten. Ich möchte dafür beten, dass Gott jetzt da eingreift. Dann beginn mit Lobpreis. Beginn einfach Gott zu loben und zu preisen. Fang an, ein Lied zu singen. Egal, wie schön oder schlecht es sich anhört, er hat dir ja die Stimme gegeben. Er findet sie schön, also sing. Sing. Bete ihn an. Weißt du, was tut das? Das hebt deinen Kopf hoch, du siehst, wo er ist. Er sitzt auf dem Thron, er ist im Regiment. Und dann sagt Jesus, jetzt komme ich vor dich. Leite mich im Gebet. Und dann erwarte ich, dass er durch den Heiligen Geist mich leitet, wenn ich bete. Entweder fange ich dann an, in neuen Zungen zu sprechen, deswegen fragte ich, ob ihr neue Zungen könnt, dass ich erst einmal warte, wie will der Heilige Geist, dass ich jetzt dafür beten soll. Weil ich kann natürlich jetzt beten, Herr, der Pastor muss endlich begreifen, dass er verkehrt ist. Und der Älteste, der muss aus der Gemeinde raus. Und das soll auch noch. Das ist ein völlig irrsinniges Gebet. Das wird auch nicht erhört werden. Weil du hast kein Recht zu regieren durch deine Gebete. Irgendjemand raus und irgendjemand reinbeten. Gott setzt Leiter ein und Gott setzt Leiter ab. Du hast für sie zu beten und sie zu lieben. Und du hast sie zu unterstützen, zu ermutigen. Genauso dein Mann. Kannst du nicht wegbeten und dir einen neuen ranbeten? Habe ich auch schon erlebt. Dass Leute ihren Mann weggebetet haben und sich einen neuen rangebetet haben und meinten, das sei von Gott. Das ist garantiert nicht von Gott. Aber du darfst für deinen Mann beten. Jetzt weißt du vielleicht nicht, wie soll ich für ihn beten. Und dann tue ich es folgendermaßen. Ich sage, Jesus, ich habe dich lieb. Ich danke dir. Ich preise dich für diesen Tag. Und ich bitte dich jetzt um Führung und Leitung, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, wie ich hier beten soll. Und eigentlich mache ich es meistens so, dass ich sogar ganz still werde erstmal. Und warte, dass Gott mir einen Eindruck gibt. Oder irgendwo eine Weisung gibt. Oder ein Wort in meinem Leben einfach lebendig macht für diese Situation. Ich warte also auf den Heiligen Geist, dass er jetzt dazu kommt. Wo zwei sich eins werden, um was immer sie bitten, werde ich tun. Genauso, wenn wir jetzt gleich in Gruppen zusammen beten werden. Ich werde euch gleich in Vierergruppen zusammensenden. Und dann werden wir für immer ein Anliegen beten. Und dann werdet ihr für einen Moment einfach mal stille sein. Ungefähr 1-2 Minuten braucht man nur. Und dann bekommt man einen Eindruck, ein Bild oder ein Wort, wenn man es wirklich von Gott erwartet. Oder einfach ein Gebet, ein Satz. Irgendetwas bekommt man von Gott. Und damit fängt man an. Vater, ich danke dir, du willst meinen Mann berühren. Und ich bete jetzt um eine ganz tiefe Berührung seines Herzens, dass du zu ihm reden kannst, wie du es nur kannst. Heiliger Geist, sprich zu ihm. Ich bitte jetzt, dass ich Gebete spreche, die wirklich vom Himmel sind, die deinen Willen entsprechen, Herr. Ich will ihm vergeben, was er mir angetan hat. Ich will ihm loslassen, wenn das so ist. Ich spreche jetzt nicht für meinen Mann. Ich will ihn einfach lieben. Herr, gib mir Gnade, dass ich die richtigen Worte für ihn habe. Schenk mir Gnade, Jesus. Ich erwarte von dir jetzt alles, was ich brauche. Mach dich einfach so abhängig von ihm. Und dann erwarte, dass er zwischendurch immer wieder die Gedanken gibt, durch den Heiligen Geist. Wenn du nicht weiter weißt, sprich im Heiligen Geist einige Zeit. Geist Gottes, wirke. Wirke du. Sprich du hinein in die Situation. Gib du jetzt Gnade. Und dann kommt plötzlich ein Moment, wo du spürst, aha, da ist Bitterkeit. Vielleicht bei ihm oder bei dir oder bei irgendjemandem. Du spürst, da ist irgendwas mit Bitterkeit, hat das zu tun. Du spürst irgendwo, da ist Bitterkeit. Und dann kannst du in dem Moment aufstehen und sagen, und im Namen Jesu Christi, ich spreche diese Bitterkeit in dieser Situation. Und ich spreche zu dieser Bitterkeit, dass sie dir das Herz verlassen soll. Und nie mehr zurückkehren soll. Vater, ich bete, dass eine Weichheit jetzt da hineinkommt. Dass deine Liebe da hineinkommt. Dass diese Person vergeben kann und nicht mehr bitter sein muss. Ich entferne diese bittere Wurzel in Jesu Namen raus. Du spürst, wie der Heilige Geist dich leitet, auch in der Art, wie du aussprichst. Ne? Härter und stark, wenn es darum geht, etwas zu lösen oder zu binden und im Namen Jesu zu befehlen. Und dann wieder liebevoll, wenn du sagst, Herr, segne ihn jetzt. Jetzt dein Friede wieder über ihn, deine Freude über ihn. Genauso werdet ihr beten für eure Kinder oder für eure Verwandten oder wenn ihr jetzt in der Gruppe gleich zusammen seid, zu viert und euch gar nicht kennt vielleicht. Einfach anfangen, für eine Person zu beten und sie zu segnen. Und dann kommt der Himmel und tut genau das, was ihr dann tut. Und es passiert. Und so könnt ihr den ganzen Himmel runterbeten auf euer Haus, eure Kinder, eure Familie, in Abwesenheit oder Anwesenheit. Ist völlig unbedeutend. ob dein Mann jetzt hier ist oder nicht hier ist, du kannst für ihn jetzt schon gerade beten und ihn segnen. Dass wenn du wiederkommst, du den besten Mann der Welt hast, der Gottes Stimme hören kann. Wenn er Gottes Stimme hören kann, ist er der beste Mann der Welt. Und dann geh wieder in die Anbetung. Das ist jetzt ganz wichtig, das habe ich halt gelernt. Durch Erfahrung. Wenn du dann im Gebetskampf gewesen bist für einige Zeit, das mag nur einige Minuten gedauert haben, kann auch eine halbe Stunde dauern, dass du weißt, die muss ich jetzt lösen. Im Namen Jesu, jetzt muss ich sie freisetzen. Ne? Das darf jeder. Binden und lösen dürfen wir im Namen Jesu. Und das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nach Formeln. Und dann, wenn du fertig bist und du merkst, mehr weiß ich jetzt nicht zu beten, dann fangen wir an und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du das alles jetzt gehört hast. Ich gebe alles jetzt, übergebe ich dir. Ich preise dich. Ich bete dich an. Ich erhebe dich. Ich berge mich bei dir. In deinem Schutz bin ich jetzt geborgen. Du bewahrst uns. Du bewahrst uns jetzt alle. Der Feind, der wütend geworden ist, wird jetzt nichts gegen uns ausrichten können, weil dein Schutz ist bei uns. Für euch, die ihr im Dienst steht, noch ein wichtiger Hinweis. Du hast auch zwei kleine Kinder, ne? Ich habe es oft erlebt am Anfang, wenn ich in den Dienst ging und besonders, wenn es ein schwieriger Dienst wurde, also wo wir irgendwie gegen so eine Finsternis angehen mussten, dass meine Kinder zu Hause angegriffen wurden durch Krankheit oder irgendwelche blöden Unfälle oder irgendwas. Das hat mich maßlos geärgert. Und ich habe immer wieder gesagt, Herr, du musst deinen Schutz auf mein Kind geben. Du musst deinen Schutz geben. Meine Kleinen müssen bewahrt bleiben. Dein Schutz auf sie. Das war nur eine kurze Zeit, dass diese Angriffe waren. Und das ist nur, um der Teufel will dich so entmutigen, dass du nicht weitermachst. Gerade Lobpreis, du bist die Speerspitze einer Veranstaltung. Du weißt das. Du bist immer vorne an. Und du kriegst auch die Angriffe oft frontal ab. Lass dich nicht irritieren. Das ist der Feind, der dich nicht weitergehen lassen will. Aber je weiter du mit Jesus gehst, je mehr du dich ihm öffnest und anbetest, je mehr wird seine Herrlichkeit auf dein Leben kommen. Und deine Familie wird im Schutz Gottes bleiben. Du wirst die Wunder Gottes sehen in deinem Hause. Gott wird sich um deine Kinder kümmern in der Abwesenheit, wenn du spielst. Und du wirst dich nicht irritieren lassen. Keinmal. Egal, was passiert. Ich habe das so extrem erlebt, dass ich in der Stadt Hamburg gebetet habe für die Stadt Hamburg. War den ganzen Vormittag im Einsatz, hatte eine Frau, die auf mein kleines Kind aufgepasst hat. Und der Frau ist nicht aufgefallen, dass sie die Treppe zum Dachboden raufgeklettert ist, Zweijährige, auf der Stiege. Und ist vom Dachboden runtergefallen, auf ihre Händchen gelandet und beide Händchen hatten einen glatten Durchbruch. Und ich kam nach Hause und das Kind wimmert und wir wussten auch nicht, was passiert war. Wir sind dann schließlich zum Arzt und er hat gesagt, zwei glatte Brüche. Und beide Ärmchen im Gips. Und ich habe gesagt, Herr, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe den ganzen Tag für die Stadt gebetet und hier ist mein Kind im Gips. Und es kann sich nicht bewegen. Und so ein Zweijähriges, ne? Das braucht so viel Zuwendung. Essen und Trinken und alles Mögliche. Und ich habe gesagt, Herr, im Namen Jesu, ich widerstehe diesem Angriff. Und ich sage jetzt, mein Kind ist geheilt. Im Namen Jesu. Am nächsten Morgen geht sie an die Schaukel draußen und schaukelt mit beiden Ärmchen, hängt sie an der Schaukel und schaukelt und schaukelt und schaukelt. Und ich rufe meine Mutter an und sage, Mutti, guck mal, das Kind schaukelt, was soll ich machen? Sagt sie, kannst nichts machen, lass sie schaukeln. Und dann kommt sie rein und sagt, Mama, guck mal, und hat den Gips lose gekriegt, dass der sich bewegt. Und ich denke, du liebe Zeit, glatter Durchbruch. Und der Arzt hat gesagt, und gestern, wir sind zurück zum Arzt gefahren und beide Ärmchen waren geheilt. Gott hatte beide Ärmchen wieder geheilt. Der Satan hatte es für böse gemeint. Gott hat sofort eingegriffen und wieder geheilt. Merkt ihr das? Lasst es nicht irre machen. Man kann dann ganz schnell sagen, dann bleibe ich bei meinen Kindern. Dann bewahre ich sie halt. Dann behüte ich sie halt. Ne? Wenn sie unter dem Schutz Gottes bleiben sollen. Bleib im Dienst. Geh nach vorne. Sei mutig. Und lass dich nicht irre machen. Gott ist für dich. Und er hilft dir. Und er bewahrt deine Kinder. Und ich habe es jetzt schon Jahre nicht mehr erlebt, dass meine Kinder angegriffen wurden. Es war nur am Anfang meines Dienstes, dass die Kinder immer irgendwie was erlebten, was außergewöhnlich war. Herr, ich bitte dich jetzt, wenn wir in die Gebetszeit gehen, Herr, dass du uns leitest. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist hier ist, sehr stark. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass diese Worte, die ich gesagt habe, aber vielmehr das, was du dazwischen gesagt hast, Herr, dass das in unseren Herzen als Samenkörner aufgeht, sehr schnell. Ich bete, dass daraus eine große Ernte entsteht. Dass dies Frauen werden, die das Land einnehmen. Die Situationen im Gebet tackeln, handeln. Und die Situationen im Gebet verändern und mutig sind. Aufs Wasser hinausgehen, wenn du sagst, komm. Und einfach im Glauben voranschreiten. Ich bete, dass sie nichts mehr zulassen, was der Feind versucht zu zerstören. Sondern dass sie überall eingreifen, wenn der Feind dazwischen kommt, dass sie gleich wieder Tabula Rasa sagen, weg von diesem Ort. Das Land, auf dem ich stehe, hat Gott mir gegeben. Und der Boden, auf dem ich stehe, ist heilig. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt redest durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete jetzt in den kleinen Gruppen, Heiliger Geist, dass du jeder Frau einen ganz deutlichen Eindruck schenkst. Einen Gebetseindruck, einen Eindruck, Herr, was immer auch jetzt auf deinem Herzen ist. Dass wir einander dienen, dass wir für Österreich beten, dass wir für unsere Nation beten, dass wir vielleicht für unsere Regierung beten oder auch für dein Land Israel. Herr, das uns alle am Herzen liegt, dieses Land, was im Augenblick im Krieg steht. Vater, was immer du jetzt auf unser Herzen legst, wir sind offen für dein Gebet. Wir erwarten, dass du uns jetzt ein geistiges Gebet schenkst.